Love is Noise, Dare Indie Rock Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 6. Folge von Love is Noise, dem Indie-Rock-Podcast. Ich bin wie immer Max und bei mir sind meine Co-Hosts Uli. Hallo Uli.
Servus.
Und wie immer ist auch der Philipp da. Hallo Philipp.
Hi, grüßt euch.
Philipp, ich muss beginnen mit einer Schelte, denn du hast gestern den Love is Noise Betriebsausflug geschwänzt, um lieber im Stau zu stehen. Was war los?
Tja, ich.
Und was ist deine Entschuldigung?
Ich kann es einfach nicht ändern. Ich liebe einfach den Stau nicht. Ich war auf einer privaten Feier von einer älteren Verwandten, weit, weit entfernt von Erlangen. Deswegen habe ich es leider nicht pünktlich geschafft, aber ich habe ja euch beide gehabt. Außerdem habe ich es so oft live gesehen, aber ich habe gehört, es war ein ziemlich gutes Konzert. Deswegen tut es mir insgeheim dann wieder schon wieder leid, dass ich es verpasst habe.
Jetzt haben wir gar nicht erwähnt, was Uli und ich da uns dann angeschaut haben. Tokotronic haben Erlangen bespielt. Und wir waren da und waren beide sehr positiv angetan, oder?
Ja, absolut. Also ich erwarte bei Tokotronic ja nie was Schlechtes. Ich musste auch mich ein bisschen überwinden. Ich hatte zwischenzeitlich auch mal abgesagt gehabt, weil es mir eigentlich ein bisschen zu viel wurde. Und dann, irgendwann ist es dann doch wieder umgeschwenkt. Und nachdem du meine Karte noch nicht losgebracht hast, bin ich dann doch gekommen und habe es da wirklich auch nicht bereut. War ein super Konzert. Tokotronic will ich schon oft gesehen und auf jeden Fall mit die besten Konzerte, die ich gesehen habe. Also ganz viele alte Sachen gespielt, überraschend wirklich von den ersten 2, 3 Platten. Man hat so das Gefühl gehabt, sie gehen ein bisschen back to the roots und haben da richtig Spaß gehabt dran, diese relativ ungestümen alten Sachen mal wieder runter zu rotzen. Und von der neuen Platte, die wir...
Haben sie Seattle auch gespielt?
Bitte?
Seattle
haben sie nicht gespielt, aber drüben auf den Hügel, Kleinkunst, Freiburg, ja, also schon Sachen, die man jetzt nicht bei jedem Konzert gehört hat in den letzten Jahren. Und von der neuen Platte, die haben wir hier auch schon ordentlich abgefeiert, haben sie auch relativ viel gespielt. Und es war eigentlich eine schöne Symbiose aus dieser neuen Platte und den alten Sachen. Und dazu natürlich noch die obligatorischen Hits, die halt dazu können. Let's There Be Rock, This Boy's Tokotronic, High Freaks, das kam auch. Also es war knappe 1,5 Stunden, aber kompakt, knackig und gut.
Ja, ich mache mir nur ein bisschen Sorge, dass Dirk von Lotso sich langsam auflöst, weil der wirklich immer schmäler wird von Jahr zu Jahr.
Das stimmt, ja.
Aber gut, das gleicht der Jan da raus.
Er war nicht sonderlich wohlgenährt.
Und trägt neuerdings T-Shirt, haben wir festgestellt. Ne? Also er wird ein wenig schlampig auf seine alten Tage vom Look her.
Zum Venue kam er noch im Sakko und dann stand er da nur im T-Shirt. Also dafür bezahle ich eigentlich nicht.
Ich habe ihn dann, nochmal gesehen gestern. Nachdem die Schlange am Parkautomaten endlos war, habe ich beschlossen, erstmal noch ein Döner essen zu gehen ums Eck. Und dann saß ich da und dann kam plötzlich direkt von... Lotso nochmal vorbeigelaufen, irgendwie wirkt er ein wenig planlos. Ich weiß nicht, wo er in die Erlanger Nacht entschwunden ist, aber war dann relativ schnell wieder on Tour.
Na, so wie er aussah, sicherlich nicht zum Döneressen.
Nee.
Ja. Okay, Philipp, du hast ja trotzdem auch ein Konzert gesehen. Sting, wie war's? Ein Satz.
Ich war bei Sting, ja, tatsächlich in meiner alten Heimat in Neu-Ulm und ich war schwer begeistert, denn auf seine alten Tage ist der Mann immer noch ziemlich, ich wollte schon sagen, rüstig. Aber seine Stimme wird irgendwie besser, habe ich das Gefühl. Sie ist jetzt rauer geworden und ich meine, man kann von ihm halten, was man will, aber er hat unbeschrieben tolle Songs geschrieben. War ein tolles Konzert. Es war zwar sehr gesittet, ne? Also ich war einer der mit Abstand jüngsten, aber ja, ich würde es wieder tun.
Schön, aber wir können beide nicht mithalten mit Ulis Woche. Uli, fass nur ganz kurz zusammen deinen Marathon an Konzerten.
Ja, richtig gute Konzertwoche. Eigentlich wäre es gewesen, ist es immer noch, aber ein bisschen anders als gedacht. Dienstag habe ich eine Lücke in meinem Konzertgänger-Lebenslauf geschlossen, endlich nach 30 Jahren, und habe endlich mal Pearl Jam gesehen in Frankfurt in der Festhalle.
So
das hat sich wirklich in den letzten 30 Jahren immer irgendwie nie ergeben. Also entweder, ich war mal bei Rock im Park. Das war das einzige Rock im Park, das ich, glaube ich, seit 94 verpasst habe, weil ich auf eine Hochzeit eingeladen war. Und 1990 oder 91 haben sie auch mal in Nürnberg im Serenadenhof hier gespielt. Das ist eine ganz kleine Location mit vielleicht 500 Leuten. Da kannte ich es auch noch nicht so wirklich. Also verzeihe ich mir auch nicht, dass ich da nicht hin bin. Aber gut. Und jetzt habe ich es endlich mal geschafft. Die Karte habe ich vor 2 Jahren gekauft, dass eigentlich das Konzert schon 2020 stattfinden sollen. Wurde jetzt wegen Corona von Jahr zu Jahr verschoben. Und ich habe schon gar nicht mehr so richtig dran geglaubt, dass das irgendwann nochmal gut wird. Aber es wurde gut. War ein grandioses Konzert. Also war echt sehr begeistert. Und ja, war ein nicht unanstrengender Ausflug nach Frankfurt, sind es von Nürnberg ja doch 240 Kilometer so knapp. War dann um 3:45 wieder daheim, aber es hat sich gelohnt. Das war Teil 1, Teil 2 war Tokotronic gestern. Teil 3 wäre eigentlich morgen Abend in der Elbphilharmonie in Hamburg die einstürzenden Neubauten gewesen. Das Konzert haben sie gestern abgesagt, weil irgendwie wohl der halbe Staff und die halbe Band Corona haben. Sehr schade, weil da bin ich jetzt wirklich schon sehr lang drauf gefreut. Wäre auch eine Lücke gewesen, die ich noch zu füllen hätte. Neubauten habe ich auch noch nie gesehen. Und dann Elbphilharmonie ist natürlich von der Location her was ganz Besonderes. Habe dann aber schnell reagiert, weil die Züge waren gebucht, das Hotel ist gebucht. Habe dann festgestellt, dass am selben Abend The War on Drugs im Hamburger Stadtpark spielen. Jetzt auch nicht die schlechteste Alternative, also schnell dafür zwei Karten besorgt. Und am Samstag gehe ich dann noch zu Horse Girl ins Molotow und dann reicht es erstmal.
Na, mal sehen, wie lange du abstinent bleiben kannst.
Kann ich dir sagen, bis zum darauffolgenden Wochenende ist nämlich das wunderschöne Waldstock-Festival im schönen Segen.
Aber okay, na, das ist Pflicht.
Das ist Pflicht, ja.
In dem Alter.
Abstinent seid ihr sicherlich auch nicht bei Rock im Park geblieben. Ihr wart ja rein berufstätig beide da. Deshalb sage ich jetzt nur, um das Intro nicht in unendliche Längen zu ziehen, gebt mir doch bitte jeweils ein Highlight, eine Enttäuschung und eine Überraschung. Philipp, fang nochmal an.
Highlight Weezer, Enttäuschung Placebo, Überraschung Linda Lindas.
Das war kurz. Du hättest ein bisschen mehr ins Detail gehen dürfen, wie ich es von dir eigentlich gewohnt bin, aber okay, nehme ich dann so. Keine Anekdote, noch irgendwas?
Naja, ich habe mir ein nettes Andenken mitgeholt, dann
Geschlechtskrankheit
und Corona. Nee, fast. Ja, so in der Art Corona, so wie 50% unseres Reporter-Teams, glaube ich, bis auf der Uli, sind fast alle infiziert gewesen danach.
Ulis Immunschutz ist noch
aktiv, hoffentlich, ja.
Am frischsten, mhm. Ja. Hm. Ja. Uli, gleiche Frage an dich.
Okay, also Highlight, eigentlich auch die Linda Lindas, die fand ich super. Also so ein bisschen den Glauben an die Rockmusik zurückgebracht. Hammer. Zumal waren es Frauen, da kommen wir heute auch noch dazu, was bei Rock im Park ja echt eine Ausnahmeerscheinung war.
Die ja gesagt haben, wir müssen bald aufhören, weil wir müssen bald in die Schule wieder.
11, 14, 15 und 17, ich habe extra nachgeschaut, also...
Genau.
Ich hab meine,
Sie müssen bald zum Flieger, weil am Montag ist ja Schule.
Meinen Töchtern da ein Video geschickt, die sind 10 und 14 und ich habe dann gesagt, so, das könntet ihr sein, Mädels, wenn ihr bei Zeiten angefangen hättet, irgendein Instrument zu spielen, aber gut. Ja, Linda Lindas und Murder Capital muss ich auch noch nennen, war auch super. War Perlen vor die Säue ein bisschen bei Rock im Park, so eine Band interessierte halt eigentlich niemanden und hat am Nachmittag um 3 in der Halle gespielt, aber fand ich sehr überzeugende Performance, sehr, sehr manisch, sehr düster und aber auch sehr mitreißend. Enttäuschung bin ich beim Philipp, also ich fand auch Placebo hat mich enttäuscht, weil einfach ein paar Hits gefehlt haben und wenn ich bei Rock im Park, das sind jetzt nicht nur Placebo-Fans, dann erwarte ich irgendwie halt eher so ein bisschen eine Hit-Revue und sie haben Every You, Every Me nicht gespielt und Pure Morning nicht gespielt und das viel vom neuen Album, das ja gar nicht schlecht ist, das haben wir schon festgestellt, aber für so einen Festivalauftritt hätte ich mir da ein bisschen mehr Crowd Pleasures erwartet. Und er war auch ein bisschen lustlos,
fand ich. Ja, es war auch vom Sound her nicht toll.
War auch nicht toll. Und er war auch ein bisschen, genau. Also wenn man dann andere gesehen hat, man hat wirklich Künstler gehabt, wo man das Gefühl hatte, die sind so froh, wieder live spielen zu können und wieder Konzerte geben zu können und haben richtig Bock. Und das Gefühl hatte ich jetzt, gut, Brian Molko ist jetzt vielleicht nicht so der überbordende Mensch, der da seine Emotionen dann so rausträgt, aber war nicht schlecht, aber habe ich mir mehr erwartet. Und überraschend in dem Zusammenhang fand ich dann, dass einige alte Sachen sehr gut funktioniert haben, von denen ich mir jetzt eigentlich gar nichts erwartet hatte, weil, ja, muss man Green Day 2022 noch anschauen und Billy Talent und Weezer und die waren alle drei super, weil die wirklich Bock hatten zu spielen. Ja. Weezer und Green Day war wirklich die erwähnte Greatest Hits Revue, also man kannte halt jeden Song und Weezer haben fast das komplette blaue Album gespielt. Also da war wirklich so ein Gänsehautmoment nach dem anderen und das war dann eigentlich von den größten Sachen, wo ich eigentlich gedacht habe, das muss ich jetzt gar nicht sehen, war ich da angenehm überrascht, dass mich das dann doch auch wieder mitgerissen hat in gewisser Weise.
Wunderbar. Vielen Dank dafür. Auf Rock im Park werden wir später nochmal zu sprechen kommen in unserem Headliner. Aber jetzt erst noch das Pflichtprogramm. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen, Kritik und dergleichen habt, schreibt uns eine E-Mail an loveisnoisepodcast@gmail.com. Bewertet uns in der Podcast-App eures Vertrauens, wo ihr uns auch abonnieren sollt. Sagt es euren Indie-begeisterten Freunden weiter, dass sie hier auch Reviews anhören und nicht nur lesen können in Zeitschriften. Und vergesst nicht, wie jedes Mal veröffentlichen wir zu dieser Folge auch eine Playlist aller Songs, über die wir hier geredet haben und reden werden. Und die findet ihr in den Shownotes. Dann auf zu den News.
Indie News.
Wir beginnen, wie wir am liebsten beginnen, mit einem Beef. Leider diesmal nur ein kleiner, ein Beef im Wasserglas. Phoebe Bridgers hat ihre Nemesis David Crosby bei Twitter völlig zu Recht als Bitch bezeichnet, nachdem der Gewerkschaften als nutzlos abgetan hat. Das war es eigentlich auch schon. Aber die Vorgeschichte der beiden darf an dieser Stelle nochmal Erwähnung finden. Crosby hatte sie nämlich als armselig bezeichnet, nachdem sie bei SNL, Saturday Night Live, vor 1,5 Jahren mal ihre Gitarre zertrümmert hatte. Worauf sie ihn damals mit Little Bitch geantwortet hatte bei Twitter. Und da hat sich jetzt so ein Running Gag draus entwickelt, dass sie mittlerweile etwas mehr Respekt vor dem Alter hat, drückt sich wahrscheinlich darin aus, dass sie diesmal das Little weggelassen hat. David Crosby hat das einzig Richtige für sich selbst getan und nicht drauf reagiert. Fazit, Phoebe Bridgers kann sich fast alles erlauben und bekommt trotzdem immer recht. Ist das schon White Privilege, muss man fragen. Aber das führt zu weit. Da habe ich mir jetzt nämlich gerade selbst eine Überleitung gebaut, denn wir kommen zu einer Band, die selbst am meisten besorgt über ihr White Privilege ist. Und jede mögliche Kritik von links bevorzugt schon präventiv selbst vorwegnimmt. Ich spreche natürlich von jedermanns und jeder Fraus Lieblingshippies von Big Thief. Die hatten sich schon gleich bei der Ankündigung von 2 Shows in Israel dafür entschuldigt und erklärt, wie sie es wagen können, diese zu spielen. Ihr Bassist Max Oliarchik kommt nämlich aus Tel Aviv und lebt auch dort. Und außerdem sollten die Einnahmen komplett in die humanitäre Hilfe für palästinensische Kinder und an Organisationen, die sich für Aussöhnung einsetzen, fließen. Zur in Teilen antisemitischen BDS-Bewegung, die steht für Boycott, Divest, Sanction und spricht sich klar gegen Israel und deren Siedlungspolitik und deren Menschenrechtspolitik gegenüber den Palästinensern aus. Da wollten sie aber keine Position beziehen. Also zur Erinnerung nochmal, wenn wir nach Deutschland blicken, bevor den Leuten auf der Documenta in Kassel aufgefallen ist, dass da ja ein Schwein mit Mossad-Uniform und ein Rabbiner mit SS-Rune rumhängt, waren die indonesischen Kuratoren der Documenta wegen ihrer Nähe zur BDS-Bewegung schon in der Kritik. Und Big Thief schaffen es nicht mal oder werden dafür kritisiert, dass sie die BDS-Bewegung nicht unterstützen. Das geht in anderen Ländern leichter als in Deutschland, weil die eben nicht unsere Geschichte haben. Und der Shitstorm folgte dementsprechend. Und ein weiterer Auslöser für diesen Shitstorm war, dass sie das Statement, das sie da vorab veröffentlicht haben, dummerweise schon einmal wortgleich vor ein paar Jahren gebracht hatten, als sie auch Shows in Israel gespielt haben. Und Twitter vergisst eben nicht.
Ja.
So, jetzt die Folge. Big Thief sind eingeknickt und haben die Shows mit folgender Begründung wieder abgesagt. Ich lese es mal im englischen Original vor. Our intent in wanting to play the shows in Tel Aviv stemmed from a simple belief that music can heal. We now recognize that the shows we had booked do not honor that sentiment. We are sorry to those we hurt with the recklessness and naivete of our original statement. Der Club in Tel Aviv wünschte ihnen dafür dann auch noch alles Schlechte auf der Welt an den Hals und so hatten es sich Big Thief dann schließlich bei allen Seiten verscherzt, denen sie es ursprünglich recht machen wollten.
Ja, nein.
Können wir irgendwelche Lehren daraus ziehen? Haltet euch von BDS-Fan.
Das sowieso, und aber ich glaube, diese Over-Awareness ist halt auch nichts Gutes, ne? Man sagt immer, es wäre so schwierig, vor allem als Deutsche, da irgendwie eine Position zu finden, aber ich finde es jetzt ziemlich klar, man kann Israel kritisieren für ihre Siedlungspolitik und den Umgang mit Palästinensern, aber sobald es daran geht, das Existenzrecht dieses Staates irgendwie in Frage zu stellen oder Gruppen zu unterstützen wie BDS, die mit solchen Ideen sympathisieren, dann ist es halt ein No-Go. Dann finde ich, dann helfen auch keine Argumente mehr. Und von dem her, naja, es ist, wie es ist. Tut mir halt leid für die israelischen Fans.
Ja, du nimmst mir die Worte aus dem Mund.
Das ist, was wir schon mal genau diskutiert haben, auch wem bestraft man damit letztlich, ne? Oder wem hilft es? Also die israelischen Fans hätten Big Thief bestimmt gerne gesehen. Und die haben mit der Siedlungspolitik im Normalfall nicht so viel zu tun. Ne? Also das ist ja trotzdem, wenn du sagst, du spielst nicht in Deutschland, weil die AfD hier halt irgendwie so und so viel Prozent kriegt, was jetzt nicht ein kruder Vergleich ist, ist mir klar, aber von der Intention her. Also ist ein schwieriges Feld. Habe ich jetzt auch keine eindeutige Meinung dazu. Was der Philipp sagt, kann ich so unterstreichen. Aber es ist schon wirklich nicht leicht, anno 2022 Rockmusiker zu sein.
Ich würde wie immer sagen, geht hin, spielt die Show und ladet euch eure Organisationen ein, die kriegen einen Stand beim Konzert und da können sie auf alles hinweisen, was sie wollen.
Genau. Ja.
Also BDS vielleicht nicht einladen, wird in Israel wahrscheinlich auch nicht allzu gut aufgenommen, aber ansonsten die Organisationen, die sie unterstützen wollten ursprünglich, also Aussöhnung, humanitärische Hilfe für Palästinenser, ich denke, da darf man auch nichts dagegen haben. Wogegen ich etwas haben darf, das ist die neue Single der Franzosen Phoenix mit dem Namen Alpha Zulu. Und sie ist entweder ein verspäteter Aprilscherz oder die traurigste Anbiederung an das, was die Band wohl für den Pop-Zeitgeist hält, die man sich vorstellen kann. Eins machten die Herren Indie-Hits für die Ewigkeit über Franz Liszt und jetzt singen sie Wuha, als wären sie Busta Rhymes vor 25 Jahren und wie Rihanna vor 15. Was soll das, Philipp?
Ich habe mir auch gedacht, ich habe angehört, es kann ja nur ein Scherz sein, oder? Ich glaube, das ist einfach eine kleine Gag-Kampagne und dann kommt was Normales, weil wenn die das wirklich ernst meinen, dann vor zur Hölle damit, ja, so ein Scheißdreck, nach dem. Ne.
Aber es gibt ein Video, ein Live-Video, wo sie es beim Konzert schon gespielt haben.
Ja, aber die waren auf Ecstasy, oder?
Super, recht begeistert. Also ein gewisses Ohrwurm-Potenzial hat es ja schon. Also ich finde es auch furchtbar, abgesehen davon, wenn man den Hintergrund dieses Songs kennt, dass das wohl Ausspruch dieses Huha, Halleluja, Pray to your God von einem Piloten stammt während eines Fluges, der in Turbulenzen geraten ist und der Sänger Thomas Marsch, weiß nicht, ob man so ausspricht, als Franzose wohl an Bord war und das erlebt hat, dann vielleicht hat er da ein Trauma, das er verarbeiten muss. So kann man sich das vielleicht erklären. Aber ich mochte Listomania, fand ich ein super Album damals. Danach habe ich die Band dann auch nicht mehr so richtig verfolgt. Und der Song ist jetzt nicht unbedingt dazu angetan, dass ich da mal tiefer in die Recherche gehe.
Also akzeptiere ich nicht diese Begründung und diese Rechtfertigung auf jeden Fall. Kommen wir lieber zu einem kleinen Lichtblick. Wet Leg haben nach eigener Aussage bereits ihr zweites Album im Kasten. Dass es nach Death Metal klingt, ist wahrscheinlich nicht ganz ernst zu nehmen, wie sie im Interview sagten. Dass wir uns noch eine Weile drauf gedulden müssen, vermutlich aber schon eher, weil das Label sicher noch das erste Album etwas ausschlachten möchte. Aber es ist immerhin schon mal schön, dass noch eins kommt.
Ich freue mich, ich hoffe, dass es bald rauskommt, weil im Oktober sehe ich sie live und ich hoffe, dass
es
dann eine längere Show ist, also nicht nur das erste Album, sondern das zweite schon ein bisschen gespielt wird. Also falls ich sie live sehe, weil Oktober ist noch lange hin, ne? Man weiß ja nicht, was sich so tut auf der Welt.
Was es schon zu hören gab hingegen, das ist die neue Single, die Comeback-Single von den Yeah Yeah Yeahs, die wir letztes Mal schon angekündigt hatten. Spitting Off the Edge of the World heißt sie und das Album Cool It Down folgt am 30. September. Mit dabei auf der Single ist Mike Hadrias alias Perfume Genius, an dessen aktuellem Album ich mir immer noch ein wenig die Zähne ausbeiße. Und die Single selbst ist schleppender, aber auch bombastischer Synthpop mit ziemlich starken Melodien geworden, wie ich finde. Für mich eine überzeugende Rückkehr.
Kann ich zustimmen. Ich finde es sehr hymnisch, sehr sphärisch. Macht Spaß. Freue mich aufs Album.
Ja, ich hatte ja beim letzten Mal, wo wir die Albumankündigung kurz besprochen haben, habe ich gesagt, ich weiß nicht, ob ich die Yeah Yeah Yeahs unbedingt vermisst habe. Geht mir aber auch so. Den Song finde ich sehr gelungen, sehr atmosphärisch. Man merkt es auch so, dass Karen O da zuletzt ja mit Danger Mouse zugange war, soundtechnisch. Also finde es auch vom Sound her wirklich überraschend und gut. Und freue mich jetzt auch aufs Album ein bisschen, muss ich sagen.
Die Editors hatten unlängst verkündet, den Elektroproduzenten Benjamin Power alias Black Mass als vollwertiges Bandmitglied aufgenommen zu haben. Ja. Und nun gibt es die Vorab-Single Karma Climb zum am 23. September erscheinenden Album EBM. Und so, jetzt schreit hier jemand vorm Fenster. Meine Güte, ist doch unter der Woche, Leute. Und so wirklich revolutionär im Sound, wie diese Personalie vermuten lassen mag, klingt sie nicht. Ist recht Synthi-lastig und mit Zug zum Tor, aber auch ziemlich platt, wie ich finde. Als die poppigeren Interpol haben sie mir auf den ersten beiden Alben wesentlich besser gefallen, aber die Größe der Stadien, die sie mittlerweile bespielen, gibt ihnen wohl recht bei der Musik, die sie derzeit machen. Muss ich ihnen ja nicht folgen.
Da muss ich dir zustimmen, dieses New Wave Geleier habe ich schon besser gehört.
Ich finde es gar nicht so schlecht. Also mit sowas kriegt man mich ja, das ist ja bekannt, so dieses treibende Beat, viel Hall auf den Gitarren, ist echt so ein klassischer Wave-Song. Die haben ja, das ist ja die zweite Single-Auskopplung, davor gab es ja schon Heart Attack, was eher in so eine Synthie-Pop-Richtung ging. Das mal ist es ein bisschen waviger, mehr Gothic-Richtung fast schon. Und fand es jetzt eigentlich ganz interessant. Und dass das Album EBM heißt, ist natürlich auch so zweigeteilt. Also einerseits dieses Editors and Blank Math, aber halt auch für Electronic Body Music. Bin mal gespannt, was dann auf Albumlänge überwiegt. Ob es dann mehr in die Synthie-Pop-Richtung geht oder wirklich so ein bisschen Wave-Anleihen. Ich fand es nicht
Spätestens im September werdet ihr hören, was da auf Albumlänge auf uns zukommt. Und zwar hier im Podcast natürlich, Uli wird sie dich gleich anmelden für die Review. Da kommt einiges auf jeden Fall am Ende September auf uns zu.
Machen wir.
Ja, Uli, jetzt musst du dich entscheiden, wie es früher bei Herzblatt hieß. Es kommt nämlich auch ein neues Album der Pixies namens Doggerel am 30. September. Die erste Single, There's a Moon On, gibt es schon zu hören. Und ja, Uli, ich wende mich jetzt an dich als den Chef-Apologeten der späten Pixies.
Ja, liebe Uli, jetzt musst du dich entscheiden. Was hältst du von Black Francis?
Frank Black, oder?
Oder doch nicht Frank Black, ich kann es mir nie merken.
Die Diskussion wärmen wir nicht nochmal auf. Ja.
Also ich fand den, wir hatten ja schon den Human Crime vor ein paar Monaten mal besprochen. War ein wenig enttäuscht, dass das gar nicht auf der Tracklist ist vom neuen Album. Also ich weiß nicht, weil ich fand den ja eigentlich gut, den Song, aber der hat es wohl nicht aufs Album geschafft. Insofern ist das jetzt wohl die erste, wirklich die Vorab-Single vom neuen Album. Ich finde es ein guter Song, ein bisschen düster, sehr atmosphärisch, geht ja so um so eine Vollmondnacht und also dieser typische Harmoniegesang zwischen Black Francis und Pat Lashantine, dieser Background-Gesang von der Bassistin, finde ich, ergänzt sich gut. Joey Santiago darf mal wieder richtig losrocken phasenweise und dieses hysterische Come On, was dann Black Francis singt, das hat so dann diesen gewissen Pixies-Vibe, also als Leadsingle insgesamt vielleicht ein bisschen unspektakulär und generell soll das Album ja viel orchestraler und ausladender werden, also keine Songs mehr unter 2 Minuten. Bin ich mal gespannt, wie sie dann so diesen speziellen Pixie-Style trotzdem wahren, aber als Vorbote würde ich da den Mond
dabei.
Mit
ich finde ich grundsolide und freue mich ebenfalls aufs Album.
Ja, definitiv kein Klassiker, aber auch nicht peinlich. Apropos peinlich, über Jack Whites letztes Album haben wir uns ja zuletzt
gute gestritten.
Das nächste, Entering Heaven Alive, als ruhigerer Counterpart zu Fear of the Dawn, steht am 22.07. bereits in den Startlöchern. Und die erste Single, If I Die Tomorrow, bietet tatsächlich einen ziemlichen Kontrast. Ich vernehme Zeppelin-Vibes, aber da ich da wenig Expertise habe, wende ich mich lieber an dich, Philipp.
Ich dachte mir auch, wo bleibt es denn endlich? Ne? Man hört sich den Song an und denkt sich, ja, man kommt jetzt der Höhepunkt, aber er kommt halt nicht. Geben wir ihm ein bisschen Zeit. Ich habe jetzt gehört, es soll sehr, sehr viel Piano dabei sein im Album. Es ist natürlich ja das komplette Gegenteil von dem, was man bisher gewohnt war vom Vorgängeralbum. Ich bin trotzdem gespannt und dieses schöne Video, ich meine, du magst es vielleicht nicht, aber es ist hier Django mit bizarren Negativfarben ist schon was. Ich kann am Jack nicht böse sein. Es ist sehr unspektakulär, dieser Song, und vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber mal abwarten. Zumindest ist es echt das komplette Gegenteil von dem, was er bisher gespielt hat.
Ich fand den Song schon mal besser als alle anderen Songs vom Vorgängeralbum. Das Video finde ich auch super, wo er mit seinem Sarg irgendwie durch die Gegend stapft im Schlepptau. Sehr surreal. Hat auch wieder dann irgendwann so diese lustigen Soundeffekte. drin, welche eine Vorliebe hat dafür. Aber ich finde, diesmal ist es, glaube ich, finde ich, saisondienlicher eingesetzt. Also nicht so viel Effekthascherei, sondern es passt irgendwie besser.
Aber mir gefällt halt der überkandidelte Jack meistens besser wie der ruhige, gefühlvolle Jack.
Ja.
Muss alles geben.
Ja, du darfst das dann in der nächsten Folge dann schon reviewen. Yeah, länger weg als Jack White waren The Mars Walter, 10 Jahre genauer gesagt, und dann tauchte plötzlich in L.A. eine kryptische Installation in Form eines begehbaren Quaders auf, Würfel sagt man dann, glaube ich. Quader kann man schlecht begehen.
Kubus. Kubus war es, glaube ich.
Der auf eine Rückkehr bereits hindeutete, und Blacklight Shine heißt nun die Comeback-Single und verströmt karibische Vibes, hat mit Rockmusik aber nicht viel am Hut, wie ich meine.
Ich auch.
Ich war etwas irritiert. Und gleich, guter Tipp, wer sich's anhören will, wenn man sich auf Spotify anhört, ist es auf 2 Minuten 55 komprimiert. Es ist etwas, man muss nicht die ganzen 11 Minuten anhören. Aber es ist halt irgendwie World Music, also so einen leichten Kruang Bin Touch irgendwie, viel Percussion. Ich mochte At The Drive-In total gern, muss aber gestehen, dass ich auch schon mit Die Laus in the Comatorium leicht überfordert war, was die Folgealben nicht leichter gemacht haben. Ich habe sie mal live gesehen, das ist so ein Natureignis. Ich habe sie dann sogar beim Billardspielen getroffen, die beiden Herren. Dann auch noch, scheinen ganz nett zu sein, aber mit dem Lied weiß ich jetzt nicht so ganz. Also vielleicht, wenn ich im Urlaub bin, vielleicht so an der Strandbar im Hintergrund zum Cuba Libre.
Ja, ich dachte mir aber auch, was das Ganze soll, und vor allem auf 11 Minuten, keine Ahnung. Ich wäre aber ganz froh, wenn der Max,
nochmal seine Namen sind nur Bongos, glaube ich. Ne?
Du kannst es so gut aussprechen, auf Spanisch.
Lopez. Omar Rodriguez. Lopez und Cedric Bixler, ja, okay. Keine Ahnung. Das glaube ich nicht. also ich mochte die ersten Mars Volta noch ganz gerne. Ich bin ein extrem riesiger At The Drive-In Fan. Das würde ich als eine meiner Lieblingsbands überhaupt bezeichnen wollen. Und ja, da waren ja in den ersten Die Lost in the Comatorium so, waren schon noch viele Versatzstücke, die man von der Vorgängerband kannte. Und irgendwann wurde es dann selbst mir zu psychedelisch und zu ruhig auch. Und der Song ist ja vor allem sehr ruhig.
Ich fand es übrigens schade, dass sie ihr Nebenprojekt Anti-Mask nicht weiterverfolgt haben. Die Platte
fand ich richtig super kacke. Ganz komisch produziert. Ja noch, war da nicht Travis Barker im Schlafzeug oder irgendwas? Erinnere ich mich da gerade falsch?
Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich mochte die, waren mein Jahres.
Fand die Produktion ganz super. Seltsam. Naja. Ach, zum Schluss noch ein paar Qualitätsgaranten aus Arizona, die ihr eigenes Rad wahrscheinlich nicht mehr neu erfinden werden, aber zumindest zuverlässig liefern. Jimmy Eat World haben zwar noch kein neues Album angekündigt mit Something Loud, aber einer ihrer meiner Meinung nach besten Singles seit Futures hingelegt. Ins Ohr sticht mir der Group Shout im Refrain, den man so von ihnen noch nicht kannte, aber ansonsten ist alles recht unverkennbar. Aber richtig Songwriting auf den Punkt, Hit, kleiner Hit.
Ja, das ist recht unverkennbar, aber Jimmy Eat World ist halt so eine Gernhörband, die können, ich finde es toll, dass sie immer noch gibt. Und man fühlt sich immer gleich fröhlich, wenn man sie hört.
Ja, und es klingt auf eine sehr angenehme Weise vertraut und so ein bisschen nostalgisch. Also ich finde, an Lucky Denver Mint oder The Middle kommt es trotzdem nicht ganz ran. Die Klassiker, also auch wie Clarity Bleed American, das sind halt Alben für die Ewigkeit, finde ich. Und danach ist es ein bisschen beliebig geworden mit vereinzelten Songs, die ganz gut waren, aber so auf Albumlänge haben sie mich dann eigentlich nicht mehr so wirklich überzeugt. Aber wenn das der Vorbote des neuen Albums ist, werde ich dem auf jeden Fall wieder eine Chance geben.
Ja, Full Disclosure, Jimmy Eat World sind eine meiner Lieblingsbands, deshalb werde ich die immer so verteidigen, wie so verbissen wie Philipp Jack White verteidigt. Und melde mich.
Genau. Und ich die Pixies.
Ich melde mich jetzt schon mal für die Review an. Aber ich würde sagen, bevor Jimmy Eat World dann irgendwann ein Album bringen, besprechen wir erstmal die wir schon haben.
Warum eigentlich nicht?
In the Album Reviews. Die erste Platte, derer wir uns heute annehmen, ist das neue Soloalbum von Liam Gallagher, seines Zeichens der. Ich traue mich nicht, eine Wertung vorzunehmen, der beiden Gallagher-Brüder. Ich würde sagen, der untalentiertere. Philipp, bestätigt sich das auf Albumlänge?
Naja, sagen wir mal so, ich habe es eingelegt und dachte mir, oh Jesus, ein Liam Gallagher-Album, das mit dem Kinderchor anfängt, der More Power predigt, ist jetzt auch das letzte versoffene Prügelgroßmaul von England umgefallen. Aber so schlimm wie zum Einstieg wird es dann dankenswerterweise auf Come On You Know, seinem dritten reinen Soloalbum seit der Scheidung von Noel, nicht mehr. Aber es wird halt auch leider nicht wirklich geil. Ich habe jetzt in einigen Reviews schon gelesen, dass Gallagher auf diesem Album neue Facetten gewinnt und er klangmäßig für seine Verhältnisse sogar viele Experimente wagt und auch elektronischer wird. Und dass es ja alles ganz gut wäre, so mit Blick auf die Zukunft und weitere Alben. Aber mir kommt es eher wahnsinnig orientierungslos vor. Und das nicht nur, weil die Songs zum Teil abartig beliebig wirken oder eigentlich am schlimmsten für mich mir inzwischen sogar Liams Stimme, die ich immer großartig fand, bei manchen Songs echt auf die Nerven geht. Vor allem bei dem erwähnten More Power oder beim zweiten Song gleich Diamond in the Dark. Und es gibt auch Totalausfälle auf dem Album wie I'm Free, das ich einfach nur als groben Unfug bezeichnen kann oder wie eine ganz, ganz billige Jack White nachmache. Es ist leider so, dass der kraftvollste Song von dem Album die Vorab-Single Everything's Electric bleibt, mit Dave Grohl an der Trommel, haben wir auch schon besprochen. Und der Rest, ja, das ist so ein bisschen wie ein Irrlicht dann durch alte Kasabian oder The Verve B-Seiten. Im Kern ist es ziemlich altbackener Britpop, wie ich finde, nur aufgepeppt mit einer modernen Produktion, die aber den Songs das Wenige an Seele, das sie überhaupt haben, dann auch noch nimmt. Man merkt halt irgendwie, der Liam, der Beatles-Ultra, er sehnt sich weiterhin nach den großen Melodien und nach den größten Stadien, aber er kriegt es einfach nicht hin. Und wenn man ehrlich ist, das hat vielleicht gar nicht mehr unbedingt mehr was mit Noel zu tun, denn auch die letzten Oasis-Platten ab Heaven Chemistry waren ja doch im Grunde dann doch stinklangweilig. Ne? Das soll hier aber kein reiner Verriss werden, denn Come On You Know ist auch kein kompletter Reinfall und Songs wie Don't Go Halfway oder Better Days sind stark genug, um zumindest live bestimmt so eine Art Wirkung zu entfalten. Doch ansonsten bin ich mir ziemlich sicher, dass sich im nächsten Jahr um diese Zeit kaum noch ein Schwein an dieses Album erinnern wird und wahrscheinlich wird Liam Gallagher der Erste sein, der es vergessen hat. Das war mein Senf dazu. Come On You Know, naja.
Come On Really wäre so der bessere Titel vielleicht gewesen. Ich fand auch die größte Überraschung eigentlich am Anfang der Kinderchor, dass Liam nicht selbst im Mittelpunkt steht. Aber dass er Kinder und besonders seine eigenen liebt, das hat er ja unlängst bewiesen, als er die Richterin beschimpft hat, die seinen Sohn dafür verurteilt hat, dass der einen Supermarktkassierer verprügelt hat.
Diese Gene.
Der Bad Apple fällt nicht weit vom Stamm, könnte man sagen. Und Pretty Bad ist auch Liams Stimmvolumen, wie du sagtest, auf More Power. Nachdem T.S. Ullmann jetzt seit 25 Jahren versucht, Liam Gallagher zu imitieren, klingt es hier im Refrain dieses Father, I wish I had more power.
Sag, er geht mir auf die Nerven.
Das eigentlich genau andersherum. Ja? Also gern ich den T.S. habe, ist es für Liam kein positiver Trend, dass es jetzt eben die Rollen verkehrt sind. Der Song ist übrigens auch nicht toll. Diamond in the Dark hat für mich größere Melodien, der leidet aber ein bisschen an der schwachbrüstigen Produktion. Den Psychrocker Don't Go Halfway, der krankt an einem schwachen Refrain und furchtbar künstlichen Beatles-Harmonien, die du auch schon erwähnt hast. Den Titelsong hingegen, der ist für mich der beste Liam Gallagher-Song seit dem ersten BDI-Album. Also er hat dieses Staccato-Klavier, eine starke Melodie und diese Gospel-Background-Vocals und sogar ein Saxophon-Solo. Ein feuchter Britpop-Traum.
Ja, aber und da war BDI besser.
Auf Albumlänge definitiv. Musikalisch lustigerweise näher an Blur als Oasis, würde ich fast sagen. Mhm. Die Words in Need überspannt für mich den Plattitüdenbogen so dermaßen, dass ich jetzt mal kurz aus dem Refrain zitieren muss. All I wanna do is run away with you. Sail the seven seas, living life with ease. Come on, baby blue, I'm waiting here for you. I see it in your eyes, I see it when you smile. It's a love that never dies, a love that never dies.
Ja.
Das Schlimmste daran ist allerdings, dass er das womöglich nicht einmal selbst geschrieben hat.
Aber es reimt sich.
Weil er ja grundsätzlich mit Songwritern, ja, trotzdem, das würde ich als, wenn mir das meine nicht so talentierten Englischschüler hinlegen, würde ich da auch ähnlich drastisch urteilen. Das düster dramatische Moscow Rules ist sicherlich trotz der Beatles-Huldigung im Refrain der überraschendste Track für mich auf dem Album. Und dieses I'm Free hast du erwähnt, dieses Experiment, so Hip-Hop-Shuffle-Beats mit gefilterten Gitarren und Dub zu vermählen, das geht wirklich grandios schief. Mhm. Und wenn ein Impfgegner wie Liam dann noch was von Infowars singt, dann werde ich derart grantig, sodass mich nicht mal mehr die beiden todlangweiligen Closer beruhigen können. Also das hier ist ein ziemlich schwaches Alterswerk, meiner Meinung nach.
Was soll ich dem jetzt noch hinzufügen? Also das mit den Texten, ich habe irgendwo in einer Rezension gelesen, dass es doch schon erstaunlich ist, dass ein Native Speaker so wenig Wortschatz hat, um seine Songs auszuschmücken mit Texten. Also das ist schon sehr eindimensional, das stimmt. Wenn man zur Musik kommt, ich schwank immer so ein bisschen beim Anhören zwischen, ja, oh, das ist jetzt ganz nett und es ist mir jetzt komplett egal, also so richtig egal. Habe mich jetzt wirklich ein wenig reingehört, hat seine Momente, also was ich mir jetzt notiert habe, ist Better Days, das ist für mich wirklich so schöner Oldschool-Britpop, was der Philipp ja auch schon gesagt hat. Dann dieses Everything Electric, diesen Manchester-Touch ein bisschen, à la Primal Scream, Happy Monday, so leicht den Rave-Elemente und auch so einen gewissen Stones-Vibe teilweise, das fand ich ganz gut. Und dieses Beatleske I Was Not Meant To Be hat mir noch gefallen, ansonsten aber eben viel Beliebigkeit und zum Beispiel der zweite Song mit Diamonds, was irgendwas, ich habe mir jetzt nicht notiert, den fand ich furchtbar langweilig. Also es war schon der Song, wo ich dann am liebsten wieder ausgestiegen wäre, weil ich gedacht habe, da passiert ja gar nichts und da diese dünne Stimme dann und nee, Melodie hat mich nicht gepackt. Also so ein typisches Album, wo man sich 2-3 Songs vielleicht irgendwie auf die Playlist setzen kann, aber man muss es, glaube ich, nicht in seiner Gesamtheit haben. Und ich fand aber den Einstiegssong mit dem Kinderchor super.
Hm, naja.
Ich stehe auf sowas.
Bist du Kinderchor-Mensch?
Ja, ich weiß.
So hätte ich gar nicht eingeschätzt, okay.
Vielleicht war ich selber im Chor, vielleicht bin ich da auch irgendwie traumatisiert, aber ich fand das ganz nett.
Magst du denn auch Slide-Gitarren, Uli?
Muss man mögen, wenn man das nächste Album bespricht. Ja, du hast mir Angel Olsen aufs Auge gedrückt oder habe ich mich freiwillig gemeldet? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ich habe gar nichts. Also da.
Das sagt
ich glaube, es war so.
Bist du schon selbst.
Leichter Zwang, dezenter Zwang war, glaube ich, dabei.
Nein, machen wollte ich es definitiv nicht.
Ich mag Angel Olsen. Es ist ja wirklich so eine Wundertüte. Zuletzt ihr Coveralbum mit diesen 80s-Klassikern, das ist ja nur eine EP, glaube ich, mit 5 oder 6 Songs, wo sie Safety Dance, Forever Young, Eyes Without a Face, Gloria und so weiter gecovert hat, fand ich super als alter Mann. Ich habe mit so gewissen Jugenderinnerungen verbunden, aber ich fand auch wirklich die Adaption, wie sie diese Songs, wie sie denen ein bisschen neues Leben eingehaucht hat, fand ich gut. Ja, jetzt kommt praktisch das Country-Album. Wenn man die Geschichte dahinter ein bisschen verfolgt hat, ist natürlich geprägt durch den Verlust ihrer Adoptiveltern, die beide innerhalb von 2 Wochen verstorben sind und in diese Phase auch noch ihr Coming-out gefallen ist, das sie kurz vorher hatte und wohl auch ihren Eltern noch mitgeteilt hat oder mitteilen konnte. Also grob gesagt geht es in dem Album um Liebe und Tod und deswegen ist es halt vielleicht auch ein sehr intimes und sehr ruhiges und auch irgendwie altmodisches, nostalgisch angehauchtes Album. Ich habe mir jetzt wirklich mal, nachdem der Max das Listing gemacht hat, die Mühe gemacht und habe mir alle Songs genau angehört. Der Opener All the Good Times gibt praktisch die Richtung vor. Das beginnt so als betuliche Ballade mit erwähnter Pedal-Steel-Gitarre. Orgel ist dabei, was ich im Prinzip immer gut finde. Nimmt dann nach 2,5 Minuten ein bisschen Fahrt auf mit so souligen Bläsern. Und das ist ein Song, ich glaube, der könnte auch von Tammy Wynette oder Dolly Parton stammen. Also man muss schon ein gewisses Fable für Country mitbringen, um diese Platte gut finden zu können. Der Titeltrack Big Time, noch mehr Steel-Gitarre, hat so einen schönen, schunkeligen Rhythmus. Schöner Refrain, wie ich finde, kann man sich reinhören. Insgesamt ein bisschen Lana Del Rey von der Stimme her auch. Dann kommt der dritte Song, Dream Things, wieder so eine verhuschte Ballade, so eine Art Americana Shoegaze. Und es ist so der erste Moment, wo es bei mir angefangen hat, ein bisschen langweilig zu werden. Wo ich gedacht habe, na, passiert jetzt auch nochmal irgendwas anderes. Dann Ghost On beginnt mal mit so sanft dahingetupften Piano-Klängen, plätschert dann aber auch relativ unspektakulär dahin, klingt dann zu so Hammond-Oil-Klängen langsam aus. Ja, irgendwie perfekte Hängematten-Musik. Wenn man mal wegdämmert, hat man jetzt dann auch nicht wirklich viel verpasst. All the Flowers geht weiter, gehauchter Gesang über sinfonischen Streichern, irgendwann glimmert ein Spinett durch die Gegend, also so eine tongewordene Wellness-Oase. Right Now, bisschen Pathos, sehnsüchtiger Gesang. Da wird es dann spannend, weil es dann plötzlich so ins Atonale abdriftet und den Wohlklang so ein bisschen aufbricht, wobei man dann wirklich nach mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Songs ganz dankbar ist, dass mal wirklich was anderes passiert. Mit This Is How It Works geht es dann aber schon wieder sehr getragen weiter, sehr wehmütig, über 6 Minuten lang eine Akustikballade mit allerdings sehr schönem Gesang, was mich dann irgendwie an so eine Country-Version von Messy Star erinnert hat sogar. Bei Go Home wird es zur Abwechslung mal etwas bluesig, zu einem sehr monotonen Rhythmus erhebt sich dann so eine Art Klagegesang, der dann plötzlich von schrägen Mariachi-Bläsern torpediert wird. Also das ist auch nochmal so ein Aha-Moment auf der Platte. wo sich ein bisschen, wo sich ein bisschen abhebt aus diesem Wohlklang oder diesem Country-esken Sound, der sich da über weite Strecken zieht. Through the Fires ist dann sehr verträumt, wird dann sehr orchestral und klingt so ein bisschen wie so einem romantischen Hollywood-Film aus den 60ern, wo jetzt gleich Doris Day um die Ecke schaut. Und auch Chasing the Sun, der Abschluss-Track, knüpft daran nahtlos an, also auch mit Klavier und Streichern. Klingt so ein bisschen wie ein Soundtrack, sehr melodramatisch. Wobei Angel Olsen da auch ihre stimmliche Bandbreite wieder mal demonstriert, also von den tiefen bis in den hohen Tonlagen. Und das wäre dann auch so mein Resümee, dass es insgesamt ein sehr introvertiertes und bisweilen arg betuliches Album ist, das aber Angel Olsens Stimme vor der Beliebigkeit bewahrt. Also wenn man sich mal reinhört, kann man sich damit schon anfreunden, wenn man sich damit arrangiert, dass eben nicht viel passiert und man sich ganz auf die Stimme konzentriert und einlässt, dann hat das Album schon seine Momente. Es wird jetzt aber, glaube ich, nicht in meinen Jahrestop 10 landen. Jetzt wisst ihr nicht mehr, was ihr sagen sollt, ne?
Doch, Max, soll ich?
Mach doch.
Du hast gesagt, man braucht ein Faible für Country-Musik und leider habe ich dieses Faible, oder ich habe schon mal, glaube ich, gesagt, genetisch bedingt durch meinen Vater, finde ich es großartig, das Album. Das ist endlich mal Dream-Pop, der durch seine Country-Haftigkeit mich eben nicht einschlafen lässt. Es ist, wie sagt man, elegisch, aber es ist halt auch sehr viel introvertiert, es ist sehr viel Gefühl dabei und klar, es gibt so Sachen, die finde ich auch nicht gut. Einige Stücke sind wirklich, wie sagt man, überproduziert oder auch so Wall of Sound-mäßig überladen, gerade All the Flowers und Right Now, aber der Rest, ja, ich finde Steven entspannt, aber es hat jede Menge Seele und es hat halt jede Menge Country, deswegen finde ich es wirklich toll und die Frau kann einfach wunderbar singen. Also wie gesagt, mein liebstes Dream-Pop-Album, weil es kein richtiger Dream-Pop ist, sondern eher Dream oder Alternative Country, deswegen finde ich es echt gut. Ob es meine Top 10 kommt, weiß ich nicht, aber ich höre es zurzeit sehr gerne, vor allem des Nachts.
Ein Hörer des Podcasts hat ja unlängst mehr Kontroverse gefordert von uns, also nehme ich kurz den Job. Eines muss man der Angel Olsen ja wirklich lassen. Sie erfindet sich wirklich auf jedem Album ein Stück weit neu. Also dem Burn Your Fire, das war der so Lo-Fi-Folk, dann das Indie-rockigere My Woman, dann der Wave Sound of All Mirrors. Und über alles hinweg bleibt jetzt auch auf Big Time ihre Stimme das Trademark. Und dass sie klingt wie Dolly Parton ohne den Twang, aber mit mehr Sex, passt eigentlich perfekt zu diesem opulenten Zeitlupen-Country der Instrumentals. Was leider auch bleibt, ist, dass ich jeden Song vergessen habe, bevor der nächste anfängt. Keine einzige Melodie schafft es irgendwie bei mir zu verfangen, weshalb ich mich angesichts des Kritikerlobs zu jeder Platte immer aufs Neue hinterfrage, was mit mir eigentlich nicht stimmt. Aber mit Ausnahme des nervigen Refrains von Go Home kann ich mich nicht mal an irgendwas hier stören. Doch immer wenn ich mich an etwas, das wie ein Hook klingt, festhalten möchte, dann greife ich irgendwie ins Leere. Eine einzige Ausnahme ist für mich das Lied, das du kritisch erwähnt hast, Philip, All the Flowers. Ja. Und das ist jetzt neben Shut Up Kiss Me von My Woman der einzige Angel Olsen Song, den ich in der Rotation behalte, leider. Vielleicht macht es ja irgendwann nochmal Klick, bei diesem Album leider nicht. Ebenfalls nicht geklickt, hat es für mich beim nächsten Album. Folds, Life is Yours. Es ist das 5. bzw. 6. Album der Band aus Oxford, je nachdem, ob man das separat releasete Doppelalbum Everything Not Saved Will Be Lost von 2019 doppelt zählt. Und es markiert in mehrerlei Hinsicht eine Zäsur für Folds. Personell ist das einstige Quintett nämlich zum Trio geschrumpft und im Sound auf diesem Album geschlossener denn je. Doch das heißt leider nichts Gutes für Life is Yours. Vom Mathrock aus Antidotes-Zeiten sind hier nur noch in Flutter-Anklänge zu hören. Von den Gitarrenbreitseiten der Alben seit Holy Fire gar nichts mehr. Und absurderweise gibt es nach dem Ausstieg des Keyboarders stattdessen mehr Keyboards als je zuvor. Als das wohl anvisierte Funky-Party-Album funktioniert Life is Yours allerdings lediglich bei den Singles Wake Me Up und 2001. Ansonsten taugt es besser als Hintergrundbeschallung in einer gesichtslosen City-Strandbar. Das liegt manchmal daran, dass relativ vielversprechend begonnene Songs in lieblosen Alibi-Refrains kulminieren, wie der eröffnende Titelsong oder die Single 2AM. Und auf dem Papier funky groovende Songs wie Flutter oder tanzbare Beats wie bei Wild Green durch ziellos meandernde Vocals in gähnenden Längen gezogen werden. Und das Ganze allgemein eher wie ein arg verfrühter Versuch klingt, das New Rave-Subgenre der 2010er zu reanimieren. Das Folds eigentlich mehr Instrumental auf dem Kasten haben als die meisten Bands, lassen sie zum Glück zwischendurch immer mal wieder aufblitzen, zum Beispiel in der Wahnsinnssteigerung gegen Ende von The Sound. Und live funktioniert das vielleicht mit der Dance Party, auf Albumlänge bleibt es aber das eintönigste und uninteressanteste, was diese an sich sehr tolle Band bisher hingelegt hat.
Ja, würde ich mich, bist du fertig? Ja.
Ja.
Würde ich mich anschließen, ich habe mir auch notiert, mir ist es zu viel Großraumdisco und zu wenig Indie. Diese Mass-Rock-Elemente, die du angesprochen hast von Antidote, sind weg. Mir fehlt aber auch so diese Verspieltheit, die jetzt zum Beispiel Total Live Forever ausgezeichnet hat, fand ich mit wirklich super Songs wie Spanish Sahara oder The Orient. Und dafür, dass sie jetzt diesen Synthie-Pop machen, auch das haben sie schon besser gemacht. Also wenn ich My Number mich zurückerinnere, da finde ich jetzt keinen Song, der ein ähnliches Ohrwurm-Potenzial hat. Also auch das haben sie schon besser hingekriegt und mich lässt das Album auch weitgehend kalt. Und ja, ich habe es mir zwei, dreimal angehört und da ist, geht mir wie bei Angel Olsen, bei dir ist bei mir zu wenig hängen geblieben. Und wenn ich in die Richtung was hören will, dann fand ich zum Beispiel Metronomy die Platte wesentlich vielfältiger und spannender, um einen Vergleich zu ziehen.
Wieso muss ich jetzt eigentlich eure Alben verteidigen? Ich finde es gar nicht so schlecht. Ihr habt es beide ja schon gesagt. Die hatten doch ihre, was sie drauf haben, haben sie ja mit Antidotes und Total Life Forever und Holy Fire ja schon bewiesen. Jetzt haben sie halt mal eine Tanzplatte oder eine Partyplatte gemacht und ich finde die Lieder gar nicht schlecht. Ja, es ist Großraumdisco, aber dürfen sie ja auch mal. Da ist wenig dahinter wahrscheinlich, also an Tiefe, klar, aber ich glaube, die wollten ja von Anfang an nichts anderes. Was ich eher verstörend finde, ist, dass mittlerweile der Harald Glöckler bei denen singt, zumindest sieht der Yannis Philippakis in diesem Video so aus. Aber ansonsten eine absolut tanzbare Platte, die ich jetzt nicht verreißen wollen würde. Ich würde sie mir wahrscheinlich nicht kaufen, aber so zum Trinken und
Tanzen passt schon. Du bist bei Rock & Pike auch zu Scooter gegangen. Du bist nicht glaubwürdig in der Beziehung. Psst.
Das musst du jetzt schon noch kurz erzählen, Philipp.
Ich kann mich an nichts erinnern.
How much is the fish, Philipp? Weißt du es jetzt?
Genau, 90.
Hyper, hyper.
Ja, ich fand die erste Single Wake Me Up, die fand ich damals auch interessant, als sie kamen, weil da exerzieren sie diesen Plan des simpleren, tanzbareren eigentlich sehr gut. Das funktioniert auch im Dancefloor, habe ich schon ausprobiert. Ich habe ja unlängst wieder aufgelegt. Funktioniert tatsächlich besser als Wet Leg immer noch in Bamberg. Aber das lösen sie irgendwie nicht ein auf dem Rest. Naja, schade. Potenzial haben sie, da wird sicherlich wieder Besseres kommen.
Der nächste Monat wird wieder besser.
Es soll nicht alles schlecht gewesen sein im Juni. Wir haben ja noch unsere Rubrik Kurz und Gut, in der wir nochmal ganz komprimiert euch ein paar Platten ans Herz legen wollen, die uns besonders gefallen haben. Uli, magst du schon anfangen?
Ja, dann fange ich mal an. Heute schon mal der Name gefallen, Horse Girl, die ich hoffentlich am Samstag, wenn nicht irgendwelche Corona-Viren dazwischen grätschen, in Hamburg sehen werde. Kim Gordon von Sonic Youth gilt als sehr prominente Fürsprecherin dieser drei jungen Damen, Frauen aus Chicago, die in nur drei Jahren von einer naiven Highschool-Band zu den heimlichen Hoffnungsträgerinnen fast schon des Indie-Rocks gereift sind. Ja, die Pferdemädchen Nora Cheng, Penelope Lovenstein und Gigi Reese galoppieren auf ihrem Debüt Versions of Modern Performance energisch durch die düster dröhnende Post-Punk-Prärie, machen Station im Schrammelrock-Saloon, traben gechillt in den Shoegaze-Sonnenuntergang, geben gelegentlich die Noise-Sporen und lassen auch mal die Grunge-Grolle durchgehen. Das habe ich mal schön ausgedacht. ja, und mit Anti-Glory, den Opener, haben sie einen, für mich schon ein Hit des Jahres, diesen minimalistischen Gitarrenriff, sehr hypnotischer Refrain. Klingt so ein bisschen, als hätten sich Sonic Youth, Breeders und Slowdive zum Strielen im Stall verabredet. Ganz große Platte, kann ich sehr empfehlen. Und gleich noch eine Platte mit Female Fronted, sagt man, glaube ich. Das ist Horse Girl, ja, reine Males-Band.
Ja. Ich muss nur ganz kurz unterbrechen, Female Fronted, darf wirst man du später sagen, lernen, sagt man ja, nicht mehr.
Ja, sagt man jetzt, nee. Weiß ich. Ich zieh's zurück. mit einer Sängerin als Frau. zweites Album, Just Mustard, Hard Under, zweites Album des Quartetts aus Dundalk. Die beweisen nach The Murder Capital und Fontaines DC ein weiterer Beweis, dass Irland derzeit wirklich ein sehr guter Nährboden für Post-Punk-Bands ist. Platte lebt so ein bisschen vom Kontrast zwischen sehr düsteren, auch mal schroffen Gitarrenklängen und dann so atonalen, experimentellen Noise-Ausbrüchen, die so ein bisschen an Sonic Youth erinnern. Und auf der anderen Seite diesen süßlichen, ätherischen Gesang von Katie Bell. Also wenn man eine Genrebezeichnung erfinden müsste für die Musik, würde ich es vielleicht Gothic Shoegaze nennen. Finde es sehr spannend, auch wirklich was Neues. Und schon mal danke an den David Lodi vom Stereo Club in Nürnberg für den Tipp, der die Band dankenswerterweise auch schon für das Nürnberg Pop Festival im Oktober gebucht hat. Und ich freue mich schon drauf, die dann auch hoffentlich live sehen zu können.
Philipp, magst du weitermachen?
Natürlich, von Ullis Pferdemädchen zu meinen Schäferhundrüden. Für alle, die sie nicht kennen, die Sheepdogs aus Kanada sind das, was die Kings of Leon heute wohl wären, wenn sie nach ihrem zweiten Album nicht angefangen hätten, sich blöderweise weiterzuentwickeln. Von allen zeitgenössischen Retro-Bands, die sich in der Plattensammlung meiner Eltern der 60er und 70er Jahre suhlen, sind mir die Sheepdogs die liebsten, weil sie verdammt gekonnt und verdammt originell klauen. Sorry, Wolfmother. Und inzwischen haben sie ihr 7. Album draußen, Outer Sight heißt es. Und ja, mich haben die Schäferhunde vom Start weg mit Here I Am mal wieder gekriegt. Hört es euch einfach an, ihr werdet jeden Song erkennen, obwohl ihr ihn bisher noch nicht gekannt habt. Bitte kaufen und einfach geil finden. Und dann hätten wir noch die deutschen Punkrock-Indie-Allstars von Trixie mit Jörg Mechenbier von Love Aya Micro und alten oder neuen Gitarristen und Trommlern von Jupiter Jones, Herrenmagazin, Findus und Co. Auch am Start, die haben jetzt ihr zweites Album, schon nach dem tollen Debüt Frau Gott am Start, und es heißt And You Will Know Us by the Grateful Dead. Haha. Aber trotz des irgendwie lustigen, irgendwie aber auch doofen Albumtitels ist es eine erstklassige Punkplatte geworden, Punk-Indie-Platte. Vor allem dank der teils einfach saukomischen und saukluken Texte von Mechenbier. Mal ultra-ironisch, mal sogar pathetisch, aber immer irgendwie mit genug Schmutz und Seele und Punkiness dazu. Kann ich nur empfehlen. Das neue Album von You Will Know Us by the Trade of Dead bestimmt auch, aber das kommt erst in 2 Wochen.
Vielen Dank dir. Ich fange an mit der Band All Get Out in ihrem neuen Album Kodak. Die klingen sehr nach frühen Manchester Orchestra, als die noch nicht ganz ruhig waren wie auf ihren letzten Alben. Das nächste ist Das Paradies, Albumname Transit. Das ist eine Ein-Mann-Band aus Leipzig. Bekannt geworden ist Florian Sievers als eine Hälfte des Indie-Folk-Duos Talking to Turtles. Hier, wirklich bekannt geworden wahrscheinlich nicht, aber hier macht er leicht elektronisch angehauchten Indie-Pop für die Liegewiese mit sehr kritischen, kryptischen Texten, soll das heißen, die das Ganze vor jedem Kitsch bewahren. Ein kleines Highlight für mich diesen Monat war Barty Strange. Der hat mit Farm to Table sein zweites sehr gutes Album veröffentlicht, auch wenn ich sein erstes Live Forever damals in meiner Jahrestop 10 wegen des ambitionierten Stilmixes aus Indie-Rock und modernen Hip-Hop-R&B-Sounds noch etwas stärker fand. Dieser Stilmix findet sich zwar auch hier, aber in der zweiten Hälfte wird das Album dann ein bisschen arg ruhig und akustisch. Die Power-Popper Joyce Manor haben mit 40 Ounces to Fresno nach zuletzt etwas abnehmender Form wieder ein stärkeres Album gemacht, das es mit 10 Songs auf ganze 17 Minuten bringt. An ihr Meisterwerk Never Hung Over Again, das ich Fans der frühen Visa unbedingt ans Herz lege, reicht es aber leider nicht daran. Und zuletzt kommt noch das zweite Album der britischen Postpunks TV Priest mit dem Namen My Other People, das sehr positiv an die ruhigeren Momente der Idols erinnert, ohne jeweils zu langweilen. Das war's von den Reviews und wir blicken 30 Jahre in die Vergangenheit.
The good old days.
Ich kann mich gleich entspannt zurücklegen und lauschen, denn bis auf den Bonustrack kenne ich eigentlich nichts von unserem heutigen Klassiker und ansonsten auch nicht viel mehr von dieser Band. Hast du jetzt vor Entrüstung was hingeschmissen, Philipp? Oder
nein, nein.
Was war das gerade?
Ich musste aufstoßen wegen meinem Sprudelwasser.
Okay. Aber nichtsdestotrotz wird das erfolgreichste und für viele auch beste Album von Faith No More namens Angel Dust diesen Monat 30 Jahre alt. Veröffentlicht wurde es am 8. Juni auf Slash bzw. Reprise. Hinter den Regeln saß der Stammproduzent der Band, Matt Wallace. Und Rolling Stone rankt dieses Album auf Platz 65 der 100 besten Metal-Alben aller Zeiten. Und Kerrang, die ja für Übertreibungen bekannt sind, kürt es gar zum einflussreichsten Album aller Zeiten. Also, auch wenn ich noch nie große Lust verspürt habe, Faith No More zu hören, habe ich mich nun hingesetzt und nach einer Minute Slap-Bass, Konservenstreichern, einem Gitarrensound wie aus Pappe und Mike Pattons Vocals in Land of Sunshine, wusste ich schon, still not for me. Geschafft habe ich es letztendlich nur bis zur Single Midlife Crisis, aber als es dann um ein Menstruating Heart ging, habe ich aufgegeben. Was habe ich danach verpasst? Klärt mich auf.
Ich fange mal an, Uli, oder?
Fängst du an? Ja. Also man muss noch eins vorne weg sagen.
Sag du, ne? Sag du.
Wir diskutieren ja immer, welche Platte wir nehmen, und der Max stellt ja freundlicherweise immer ein paar zur Auswahl. Und da konnten wir uns irgendwie das mal nicht auf wirklich was einigen. Manchmal ist es vollkommen klar, wo alle drei sagen, genau das ist es. Und das mal war es irgendwie schwierig, was zu finden, wo alle damit glücklich waren. Also Max hätte, glaube ich, Phantom Planet gern besprochen, wo ich dann gesagt habe, das war halt so ein typisches One-Hit-Wunder für mich. Also ob das so wirklich in diese Hall of Fame gehört, weiß ich nicht. Aber dankenswerterweise...
Bestes Pop-Rock-Album aller Zeiten.
Dankenswerterweise hast du dich ja bereit erklärt, dich auf Face No More trotzdem einzulassen. Ja, dann sage ich jetzt mal was dazu. Ich finde trotzdem, dass es, wenn es nochmal anhört, ich habe es auch lange nicht mehr gehört, ein gut gealtertes Album ist. Also gerade so die Singles wie Midlife Crisis, Be Aggressive oder das poppige Everything's Ruined, auch a Small Victory, finde ich, die kann man noch hören. Ich finde diesen Kirmes-Schunkler RV finde ich auch immer noch großartig, auch wenn er total durchgeknallt ist. Die Coverversion Midnight Cowboy von John Barry hat was. Und ganz ehrlich, wer zu easy noch nicht am Sonntag zum Brunch hat laufen lassen, der werfe den ersten Croissant. Also das ist halt einfach ein Klassiker, auch wenn er im Original von den Commodores stammt. Wobei das ganz interessant wäre, da hätte man wirklich so, wenn man Preisausschreiben gemacht hätte, hätte man vielleicht drauf tippen können, ein Album, das man erst am Bonustrack erkennt oder wo man nur den Bonustrack kennt, weil das war ursprünglich ja gar nicht vorgesehen für die Platte. Das kam erst nachträglich drauf, das ist easy. Gibt, muss ich sagen, auch ein paar Songs, die man nicht mehr unbedingt hören muss, was dann doch etwas stumpf vor sich hinrockt. Aber insgesamt ist es schon ein Album, finde ich, das den Alternative Rock geprägt hat und auch neue Horizonte eröffnet hat. Also sei es durch Mike Pattons eigenwilligen Gesang, diesen Keyboard-Einsatz, dann will ich dieser Stilmix aus Rock, Funk, Metal, Country, Samples-Einsatz, da sind ja Beastie Boys kommen vor, Simon & Garfunkel werden mal gesampelt, das Streichquartett, Kronos-Quartett kommt vor. Also es ist experimenteller als der Vorgänger, was ja noch mehr Funkrock war, aber Crossover dann im wahrsten Sinne des Wortes. Also gerade für, ich bin jetzt kein großer Fan von Crossover, aber das hat schon neue Welten eröffnet, finde ich, das Album. Und es ist eben so eine Gratwanderung zwischen Wahnsinn, also Mike Patton ist halt mal wahnsinnig, wenn man seine Phantomas oder Mr. Bungle Sachen auch hört, da ist schon irgendwie... irgendwas nicht so ganz im Oberstübchen heil, aber umso interessanter. Und es ist so eine ständige Gratwanderung zwischen Lärm und Schönheit, hell, dunkel. Es gibt wirklich schöne Popmomente, die damit so harschen Noise-Ausbrüchen wechseln. Der Titel ist ja schon an eine Droge angelehnt, der Platte Angel Dust. Dann hat Mike Patton ja einige Songs unter Schlafentzug geschrieben, auch bekannt. Land of Sunshine and Caffeine hat er wirklich, nach durchwachten Nächten wohl irgendwie unter dem Eindruck von Schlafentzug geschrieben, was vielleicht auch vieles erklärt. Und ich finde es nach wie vor eine wegweisende, gute Platte. Fand auch die Nachfolgealben King for a Day und Album of the Year spannend. Auch Sol Invictus, das Comeback-Album 2005, fand ich, war durchaus ein würdiges altes Werk. Und ist nach wie vor eine Band, die, finde ich, schon eine gewisse Relevanz hat. Und Angel Dust sicherlich das Meisterwerk war.
Wir sollten uns im Vorfeld besser absprechen, Uli. Du hast mir schon wieder alles weggenommen, was ich jetzt noch an
deswegen habe ich mich vorgedrängelt. Bringen
wollte. Ja, unglaublich. Was ich aber noch sagen will, ist, dass lustigerweise in diesem, ich sag mal, den großen drei von Faith No More, The Real Thing, Angel Dust und King for a Day, mir das Album Angel Dust eigentlich am wenigsten gefällt, wenn ich ehrlich bin, jetzt nachdem ich es nochmal gehört habe. Und du hast vorher gesagt, es wäre gut gealtert. Da kann ich nicht bei allem zustimmen, weil... da ist schon viel 90er drin, wie ich finde, was die Samples und die Hooks und auch den Sprechgesang von Mike Patton angeht. Und ich muss da sogar Midlife Crisis nehmen. Ich finde, das klingt wahnsinnig altbacken heutzutage. Also ich würde es heute nicht mehr abspielen wollen auf irgendeiner Party, weil sich da alle denken, was ist denn das jetzt schon wieder für ein alter Käse. Aber naja, ich war ja erst 5, als die rauskam. Und von dem her, was ich auch lustig finde, ist wegen Easy, ne, das ist irgendwie der Soundgarden-Effekt. Das ist ähnlich wie Soundgarden mit Black Hole Sun. Hat dieses Album... den bekanntesten und erfolgreichsten und wahrscheinlich den einzigen Radiohit von Faith No More drauf, obwohl der absolut untypisch ist für den eigentlichen Sound der Band, weil es einfach eine Coverversion ist. Der Funk und der Metal vom Vorgängeralbum hat mit Stücken wie jetzt diesem Blowjob-Song Be Aggressive oder dem selbstredenden Crack Hitler schon auch noch seinen Platz, der Rap auch, aber eben auch der Pop und diese ausgefuchsten Melodien und Rhythmen und natürlich der ganze Wahnsinn von Patton, der ja mit dem Album auch Soundwriter-technisch dann echt in den Vordergrund treten ist. Ja, und das ganze Album hat immer noch, wie ich finde, irgend so was, wenn man es durchhört, was Fiebriges an sich. Ja, es ist schlechter gealtert als zum Beispiel The Real Thing, wie ich finde, das man immer noch als Oldschool-Album hören kann. Und viel schlechter als King for a Day, das ich viel wegweisender finde. Aber es ist nach wie vor ein großes Album und ich bin mir sicher, es hat sehr viele nachfolgende Crossover-Bands, Alternative-Bands, Prog-Metal-Bands und wahrscheinlich leider auch New-Metal-Bands beeinflusst. Von dem her, ja, ich will nochmal Mike Patton loben als einen der wahrscheinlich außergewöhnlichsten Sänger der Pop-Geschichte, Rock-Geschichte überhaupt, weil der kann ja alles singen und der kann alles vor allem anders singen. Ja. Und den Rest, wo ich sagen wollte, hat der Uli leider schon gesagt. Dummerweise.
Sorry.
Ach, Angel Dust steht übrigens wunderbar für die Droge PCP. Nur so. Und Stammproduzent Matt Wallace hat nicht nur tolle Sachen produziert wie Faith No More, sondern auch Mist wie Three Doors Down und üblen Mist wie Maroon 5. Aber das nur so am Rande.
Herzlichen Dank euch beiden. Ich werde es mir trotzdem nicht nochmal anhören. Aber es muss ja nicht alles für jeden sein. Was auch nicht für jeden ist, das hat sich unlängst bei einem Festivalgespann offenbart. Wir kommen zum Headliner.
Der Headliner.
Unserem heutigen Headliner haben wir den Titel Rock im Patriarchat. Braucht es eine Frauenquote für Festivals? Benannt. Anlass sind die Schwestern, darf man noch Schwestern? Bruderfestivals Rock im Park und Rock am Ring, wo von 69 Bands nur eine rein weiblich war, die auch ein Highlight war, wie ihr beide erwähnt habt, die Linda Lindas. Und insgesamt gab es nur zwei Frauen, in diesem Fall Bassistinnen, die es überhaupt auf die Hauptbühne geschafft haben. Insgesamt waren von den 270 vertretenen Musikern nur 13 weiblich, also nicht einmal 5%. Heute wollen wir uns also fragen, erstens, woran liegt das? Und zweitens, sollte man etwas dagegen tun? Und was würde helfen? Und da es ziemlich armselig rüberkäme, wenn drei mittelalte weiße Männer alleine diese Frage diskutieren, haben wir vorab ein Interview mit Olivia Bart-Jürker geführt. Die ist Mitarbeiterin der Stadt Nürnberg, freie Journalistin und Sängerin der Nürnberger Punkband Melonball. Und das Interview haben wir, wie gesagt, vorab aufgezeichnet. Hallo Olivia.
Hallo.
Ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus. Braucht es eine Frauenquote für Festivals, deiner Meinung nach?
Ich bin jetzt eigentlich kein großer Fan von Frauenquote per se. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass es ein Ungleichgewicht natürlich gibt, gerade auch auf Festivals. Ich bin deshalb gegen eine Frauenquote, weil für mich das Grundproblem ja das ist, dass es schon ja quantitativ nicht so viele Bands mit weiblicher Beteiligung gibt. Das mag jetzt von Genre zu Genre auch nochmal schwanken, aber ich finde halt, wenn die Quantität nicht da ist, jetzt von jetzt auf gleich einen Cut zu machen und eine 50-50-Quote einzuführen, würde wahrscheinlich dazu führen, weil das ja mathematisch einfach so ist, dass die Qualität dann von den Bands mit Frauenbeteiligung wahrscheinlich im Schnitt geringer sein wird. Und das finde ich wiederum dann kontraproduktiv für die Gesamtentwicklung, weil dadurch ja Menschen, die sozusagen denken, Frauen können es nicht, wird es ja dann sozusagen auch noch bestätigt. Oder es führt dann dazu, dass Bands, die gar nicht so richtig genremäßig dazu passen, vielleicht gebucht werden oder so, was dann auch wieder den eigentlichen Festivalbesucher ja eher negativ aufstößt als positiv. Insofern finde ich, dass man an dem Grundproblem arbeiten sollte, und zwar an der Quantität. Und das setzt für mich auch bei der Förderung an. Das heißt, also jungen Kindern und jungen Frauen die Möglichkeit zu geben, sich auszuprobieren, Proberäume zu schaffen. In Schweden gibt es da ja Modelle, dass es offene Proberäume gibt, wo man alle möglichen Instrumente einfach kostenfrei ausprobieren kann. Frühe Musikförderung von jungen Kindern und Mädels eben. Da sollte man auf jeden Fall ansetzen. Und es ist ja auch so ein bisschen eine Mindset-Sache. Also ich glaube, wir müssen uns alle so ein bisschen an der Nase fassen, dass es halt nicht sein kann, dass der Sohn zwar Schlagzeug lernen darf, die Tochter aber bitte nur Querflöte oder ins Ballett oder so gehen soll. Und das ist, glaube ich, auch nochmal so das Ding. Also der Wunschzustand ist ja nicht, dass es auf einem Festival oder auf jeder Veranstaltung gleich viele Frauen auf der Bühne sind wie Männer. Ich finde, das ist jetzt nicht das grundsätzliche Ziel, sondern das grundsätzliche Ziel ist doch, dass möglichst jeder Mensch machen kann, was er gerne möchte, sich dazu befähigt fühlt zu machen, was er gerne möchte, dass er sich nicht irgendwie beklemmt fühlt oder da nicht irgendwie reinpasst oder sonstiges, sondern dass jeder Mensch einfach das tun kann, wofür er sein Herz brennt, wofür er eine Leidenschaft hat. Und völlig egal dann, ob Mann oder Frau. Und das ist so ein bisschen mein Ansatz, den ich in dieser ganzen Debatte auch immer wieder versuche zu verfolgen. Weswegen ich jetzt für so eine harte Quote zwar nicht bin, gleichwohl ist mir aber klar, dass diese Quote oder zumindest diese Awareness dafür auf jeden Fall es jetzt trotzdem braucht. Weil diese positiven Vorbilder, die gerade ja junge Menschen vielleicht auch brauchen, um sich zu trauen, auch mal auf der Bühne zu stehen oder auch mal eine Gitarre in die Hand zu nehmen, die braucht es definitiv und die gibt es auch viel zu wenige aktuell. Deswegen bin ich schon auf jeden Fall der Meinung, dass es eine Awareness braucht und vor allem strukturell in der Industrie, ob es jetzt Musikindustrie per se ist oder Festivalorganisation etc., dass man da schon darauf achten sollte, möglichst bei ähnlicher Qualität oder ähnlichem Genre oder dass es, wenn sich die Frage stellt, schon definitiv den Frauen den Vorzug zu geben, einfach um es zumindest auszugleichen und eben, wie gesagt, positive Vorbilder und Rollenbilder da ja auf die Bühne zu bringen. Das finde ich schon sehr wichtig.
Du denkst ja schon in die Zukunft. Wenn man sich jetzt das Debakel von Rock im Park beziehungsweise am Ring anschaut, denkt man sich aber auch, wie kann das im Jahr 2022 noch passieren, dass da niemand genauer hinschaut? Du hast ja auch als Musikerin Erfahrungen mit dieser Maschinerie. Wie sind denn deine persönlichen Erlebnisse als aktive Musikerin?
Ja, die Gründe, warum es so wenige Frauen auf den Bühnen oder Festivalbühnen gibt, sind wahrscheinlich vielfältig. Also einerseits ist es ja schon so, dass die Strukturen definitiv so sind, dass alle Festivals von Männern organisiert sind und das Hauptorga-Team Männer sind, zumindest was das Booking angeht. Natürlich Öffentlichkeitsarbeit und so sieht es nochmal anders aus, aber zumindest beim Booking erlebe ich das schon so, dass eigentlich immer Männer buchen. Das ist mal das eine. Das andere ist, wie gesagt, dieses Fehlen von Vorbildern, dieses Fehlen von dem Gefühl, auch für junge oder überhaupt für Frauen, dass man das auch darf. Um mal so ein bisschen auch aus meinem Nähkästchen zu plaudern. Ich bin ja seit ein paar Jahren in einer Punkband aktiv. Und es ist nicht so, dass es da immer schon so war, dass es da eine großartige Frauenbeteiligung auf der musikalischen Seite gab. Als ich vor 10 Jahren mal gesagt habe, auch zu meinen Freunden, ich würde gern Punk machen, wurde mir sehr, sehr oft und gerade von Männern, die schon Bands hatten oder so, gesagt, ja, also du singst ja schon gut und so, passt ja alles, aber zu Punk, nee, also das passt ja gar nicht und du musst so und so sein für Punk, du musst entweder schreien, schauten oder möglichst crazy sein, dann wirst du vielleicht als Frau akzeptiert in dem Genre, aber mit deinem cleanen, guten Gesang, nee, das passt ja gar nicht. Und natürlich haben sie ja nicht recht behalten, weil gerade das Genre Punkrock ist super vielschichtig. Natürlich gibt's die krassen Rotzbands und die ich übrigens auch geil finde, aber es gibt genauso gut auch die etwas, ich sage jetzt mal, poppigeren oder mit cleaneren Stimmen, Gesang oder sonstigem. Also da ist ja irgendwie für jeden Geschmack was dabei. Und deswegen war das natürlich Nonsens, aber all die Jahre habe ich wirklich gedacht, ich kann das nicht, ich darf nicht in diesem Genre stattfinden, weil das will ja keiner, das mag keiner, ich passe da nicht rein. Und ich denke, da geht es vielen so, dass sie halt immer noch diese Vorurteile oder Vorbehalte haben und denken, sie können sich das jetzt nicht einfach trauen oder würden dann eben auf harsche Kritik stoßen. Das andere ist dann wiederum, dass auch viele Menschen denken, es sei ein Kompliment, mir zu sagen, dass sie ja normalerweise Frauen im Punk gar nicht mögen, aber unsere Band ja eigentlich ganz gut finden. Und ich empfinde das jedes Mal als so unfassbaren Nonsens, weil niemand würde sagen, ja, ich mag normalerweise keine Männer am Bass, aber den finde ich ganz okay. Weil es ist doch eigentlich völlig gleich, welchem Geschlecht man sich zugehörig fühlt. Entweder man mag die Band oder man mag sie nicht. Und entweder das gefällt einem oder das gefällt einem nicht. Und ich hoffe einfach, dass es irgendwann völlig egal ist und nicht mehr extra erwähnt werden muss, dass da jetzt eine Frau ist. Deswegen auch das Thema Female Fronted. Es gibt nichts, was mich mehr nervt, als wenn wir permanent als Female Fronted Punkrock Band angekündigt werden. Weil warum? Keine Band wird als Male-Fronted-Punk-Band angekündigt. Also unser Alleinstellungsmerkmal ist nicht, dass ich eine Frau bin, sondern irgendwie unser spezieller Stil oder vielleicht auch meine Art zu singen oder so, aber sicherlich nicht mein Geschlecht so. Das möchte ich einfach nicht, dass es so ist. Genau. Und natürlich ist es auch so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert. Also einerseits sage ich, nee, also Veranstalter brauchen eine Awareness und müssen Frauen auch mal den Vorzug geben und so weiter, dass es halt sukzessive nach und nach immer mehr Frauen werden auf den Bühnen. Und andererseits möchte ich aber irgendwie mir auch nicht den Vorwurf anhören, dass wir jetzt da und dann nur gebucht werden, weil ich eine Frau bin. Also das möchte ich dann irgendwie auch nicht, weil wir arbeiten hart an unserer Musik. Ich schreibe die Texte und die Melodien und ich gebe da viel Herzblut rein. Und insofern möchte ich jetzt auch nicht, dass es dann so, ach ja klar, die werden jetzt ja gebucht, weil sie eine Frau haben. Also irgendwie muss das halt so ein langsamer, oder es muss kein langsamer, aber es muss halt ein Prozess sein. So. Und ich glaube, in diesem Prozess befinden wir uns alle. Und manche sind halt schon tiefer eingetaucht und andere halt noch gar nicht. Aber ich denke schon, dass es sich grundsätzlich gerade ein bisschen was tut und hoffentlich auch nicht allzu langsam was tut und schon in die richtige Richtung an manchen Stellen geht. Wie gesagt, jetzt ist ein Festival wie Rock im Park halt einfach ein riesiger Tanker und bewegt sich wahrscheinlich etwas langsamer und schwerfälliger, während jetzt so ein kleines DIY-Festival hier in der Region oder so, die sind sich dessen schon total bewusst, dieser Themen, und setzen das sich auch extrem damit auseinander und setzen auch ganz bewusst auf Frauenbeteiligung in der Musik und so weiter und buchen auch explizit solche Bands. Trotzdem natürlich achten sie auf die Qualität.
Das klingt ja schon heftig, wenn man bedenkt, dass sich gerade die Punk-Szene ja sozialen Themen wie Gleichberechtigung verpflichtet fühlen sollte. Aber selbst als Frau scheint es, dass es da immer noch ziemlich große Hürden zu überwinden gilt.
Man ist irgendwie mehr unter Beobachtung und man muss irgendwie noch mehr abliefern, glaube ich, weil man sonst ja eh schon dieses Vorurteil sozusagen bestätigt, dass Frauen das ja eh nicht so richtig drauf haben. Und ich glaube schon, dass es in vielen Köpfen immer noch so ist.
Was hältst du vom Konzept von Festivals, die gänzlich weiblichen Künstlerinnen vorbehalten sind?
Dass es jetzt dann so Female-Only-Festivals gibt oder so Bewegungen, finde ich persönlich jetzt nicht so gut und auch nicht so, also eher kontraproduktiv. Dass natürlich eine Caroline Kebekus mit dem Dix Festival einfach nur ein Zeichen setzen will und ein paar Leuten auch ein bisschen auf den Sack gehen will, das ist schon völlig klar. Und dadurch wurde ja jetzt auch die Debatte mal wieder ein bisschen angestoßen. Das ist auch alles cool. Ich glaube jetzt aber nicht daran, dass es gut ist, wenn Frauen sozusagen in so einer Art Schutzraum auf einmal nur noch stattfinden. Also das kann es ja auch nicht sein. Alles, was so separiert, finde ich ja generell nicht gut. Was ich auch vorhin gesagt hatte, dass ja im besten Fall jeder das tut, was er liebt und sich da auch frei fühlen kann und so. Aber bitteschön alle gemeinsam und jetzt nicht auf einmal nur noch Frauen unter sich sein wollen und so, weil erstens mal habe ich da persönlich auch keinen Bock drauf und ich glaube jetzt auch nicht, dass es dem Grundgedanken jetzt so hilft. Wie gesagt, wenn man das Gefühl vermittelt, dass Frauen es ja dann irgendwie nur bringen, wenn die in so einem selbstgewählten Schutzraum stattfinden, das kann jetzt, glaube ich, auch nicht die Lösung sein.
Vielen Dank dir, Olivia. Das war jetzt also das Interview mit Olivia, deren Band Melonball wir euch auch nochmal ans Herz legen wollen, wenn ihr relativ klassischen Melodicore mit extrem guten, ich sag's, weiblichen Vocals haben wollt. Ich hab's gesagt.
Du hast es gesagt, du hast weiblich gesagt, oh mein Gott.
So, wollen die Männer jetzt noch die einzig wahre Meinung äußern? Nachdem die Frau ja zu Wort gekommen ist, immerhin.
Ich will zumindest, was Quote angeht, der Olli, völlig zustimmen. Ich halte auch nichts von Quote. Weder von der einen noch von der anderen Quote, weil Quoten führen meistens zu Schubladen und führen meistens zu Ausgrenzung oder Eingrenzung. Und ich finde beides nicht gut. Es sollte einfach keine Quote geben. Es sollte ja selbstverständlich sein. Ohne Quote.
Bist du in der CDU, Philipp?
Nein, aber...
Die Argumente habe ich alle irgendwo schon mal gehört.
Ich meine das auf eine total linke Art.
Ich verstecke mich jetzt mal hinter Uli. Mach du erst.
Der muss es wissen als alter weißer Mann.
Ja, genau. Der älteste weise Mann in der Runde. Ja, mir ist das bei Rock im Park, wie gesagt, auch aufgefallen. Es gab wirklich ganz, ganz wenige... Also wirklich nur eine Frauenband und ganz wenige Bands, Baronesserin und die Gitarristin dabei. Bei den Broilers war die Ines, die Bassistin, leider krank. Die ist dann auch noch weggebrochen. Ich frage mich bloß, woran es liegt. Also da bin ich mir nicht so ganz schlüssig, weil ich weiß nicht, ob wirklich die Booker oder die Festivalorganisatoren jetzt wirklich konkret mit der Maßgabe rangehen, wir wollen möglichst wenig Frauen holen. Das glaube ich nicht. Es ist halt wirklich so, dass Frauen gerade im Rockbereich, anders als hier im Pop-Bereich, einfach unterrepräsentiert sind. Und ich habe mir dann auch überlegt, gerade für ein bei Indie-Festivals ist das wieder eine ganz andere Sache. Es gibt massig gute Bands. Jetzt Phoebe Bridgers, Porridge Radio, Horse Girl, Julian Baker, Goat Girl. Also da könntest du ein komplettes, schönes Indie-Festival auf die Bühne stellen mit guten Bands. Was jetzt die Zielgruppe von Rock im Park oder Rock am Ring anspricht, ist es wirklich schwieriger geworden. Also wenn man dann so überlegt, wen könnte man denn da hinstellen, der auch wirklich oder die auch wirklich einen gewissen Bekanntheitsgrad hat und ja, bin ich da irgendwie bei Doro Pesch gelandet. Die schaut zwar seit 40 Jahren gleich aus, aber ich weiß es nicht. Und was ich auch festgestellt habe, ich habe in den Foren ein bisschen gelesen, da gab es dann auch eben diesen SZ-Artikel, der sich mit der Thematik beschäftigt hat. Und da hatte ich so das Gefühl, also zumindest was Rock im Park angeht, dass es dem gemeinen Festivalgast oder auch der gemeinen Festivalgästin völlig egal ist, wer da spielt, hauptsache die Mucke passt. Also es waren dann wirklich von den Kommentaren eher so, ah, so ein Scheiß und ist doch egal und Hauptsache, die Musik passt. Und ich glaube, das ist auch so eine Diskussion, die, ich will schon sagen, eine akademische Diskussion, aber die das gemeine Volk, ohne es jetzt bitte abwertend verstanden zu wissen, gar nicht so interessiert. Also wo wir uns jetzt drüber Gedanken machen, aber der normale Rock im Park-Gänger, dem ist es, glaube ich, wurscht, ob da jetzt von 270 Leuten 257 Männer sind. Und es ist wirklich die Frage der Alternativen. Also es gibt massig gute Bands mit Frauen. Und was du vorhin angesprochen hast, das habe ich auch inzwischen gelernt, dass man immer Female Fronted sagt. Fun Fact, ich hatte meine CDs, habe ich ja nach Genres sortiert und ich hatte bis vor ein paar Monaten wirklich ein Regal mit Frauen. Bis mir dann irgendwann aufgefallen ist, dass das eigentlich so ist. Ich habe es jetzt auch umsortiert, aber es war dann wirklich vom Verhältnis her gesehen, sind halt die Männer da einfach wesentlich überrepräsentiert oder Frauen einfach unterrepräsentiert. Also man muss da natürlich auch ein Bewusstsein schaffen und ich bin da auch bei der Olivia, ich halte auch nichts von der Quote, weil das immer schlecht ist, wenn man den Menschen was aufoktroyiert. Aber ein bisschen mehr Sensibilität wäre schon wünschenswert. Ich glaube, die Rock im Park-Macher und Rock am Ring-Macher haben sogar schon gelobt, dass sie nächstes Jahr auf etwas mehr Diversität achten wollen bei der Bandauswahl. Ich bin mal gespannt, aber ich glaube, es sind halt leider auch gewisse Grenzen gesetzt, was man dann wirklich auch hinstellen kann, um das Publikum, um die Wünsche und oder die Erwartungen des Publikums zu erfüllen, so traurig wie es ist. Aber so zukunftsperspektivisch gedacht wäre es natürlich schon gut, wenn man einfach Frauen auch mehr die Möglichkeit gibt, da präsent zu sein und sich da auch mehr ins Rampenlicht stellen zu können. Das ist auf jeden Fall wünschenswert, kein Thema.
Das sehe ich jetzt zum ersten Mal nicht ganz hundertprozentig genauso, weil du gesagt hast, es braucht mehr Sensibilität. Ich finde, es braucht einfach mehr Mut, wie du sagst. Und ich sehe mich als ganz normalen Festivalgänger, auch wenn ich da jetzt beruflich unterwegs bin, dass es mir völlig Wurst ist, welches Geschlecht umspielt, solange die Musik gut ist. Und wenn die Booker oder die Veranstalter den Mut hätten, einfach mal genau die ganzen Indie-Göttinnen, die gerade wirklich alle am Start sind, einfach mal zu buchen, auch für Rock im Park, dann wird es den Leuten trotzdem gefallen, weil die eben gute Musik machen. Und da braucht es dann halt keine Riesennamen. Die Riesennamen kann man ja immer noch haben, ne? Als Headliner, die zwei, drei.
Aber das ist ja das Problem. Wo stellst du Porridge Radio hin? Um jetzt einfach mal ein Beispiel zu nehmen. Die stellst du dann eng um 15.30 Uhr auf die Alterna Stage, die jetzt irgendwie anders heißt, habe ich schon wieder vergessen, oder halt dann in die Arena, wo dann
nee, klar, auch da
die Insider Mut, die total begeistert sind und wir stehen natürlich dort, aber die große Masse kennt es nicht, interessiert es nicht. Und für wenn du jetzt einen wirklichen Ersatz suchst, meinetwegen für Muse, Green Day, Volbeat, in der Größenordnung, also auch was Leute zieht und was das Renommee hat, ist es natürlich schon schwierig zu sagen, man findet da, ja, du kannst jetzt Avril Lavigne ins Gespräch bringen, aber es ist gar nicht so einfach. Also ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, wen könnte man denn da hinstellen? Ich bin ja schon sehr lang bei Rock im Park, ich weiß nicht, früher gab es mal Alanis Morissette, die dann nochmal gespielt hat, also gibt es aber alles nicht mehr, also so die richtig großen Namen.
Ich erinnere mich noch, wie Anastasia bei Rock im Park gespielt hat.
Stimmt, die war mal, ja. Ja, aber ich finde, die müssten sich gar nicht so viel Gedanken machen, weil es wird doch deswegen nicht weniger Tickets verkauft, wenn die jetzt auch mal eine Phoebe Bridgers auf die Center Stage abends stellen. deswegen gehen nicht weniger Leute hin.
Ich sag's dir. Ich glaube schon. Ich glaube, die Leute würden.
Da tut man, glaube ich, Phoebe Bridges auch keinen Gefallen damit, wenn du die, die
den, dann den Metallica-Leuten zum Fraß vorwirfst. Ich glaube, das würde funktionieren, glaub,
das
wenn man
das einfach mal macht. Ein speziell, ja, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das Problem ist wirklich ein speziell eins dieser Riesenfestivals, die sich an die breite Masse richten. Wo es nicht nur den Konzertgängern, sondern auch den Gängerinnen egal ist, wer da oben spielt, solange sie kennen's und da heißt es einfach, stumpf ist Trumpf. Und wenn man sich die Indie-Göttin, die du vorhin erwähnt hast, anschaut, dann ist das halt einfach nicht die stumpfe Musik, sondern das fordert dem Hörer ein bisschen Engagement selbst ab und dafür sind die Leute nicht da, die sind zum Saufen und zum Partymachen da. Bei Rock im Park zumindest. Wenn man sich jetzt im Vergleich Haldern anschaut, Wahnsinns-Line-Up dieses Jahr, da ist automatisch jede zweite Band hat eine Frau. Weil das wird halt kuratiert nach Geschmack und nicht nach Kommerz. Und deshalb glaube ich, man muss dann halt einfach sagen, ich boykottiere Rock im Park, weil wahrscheinlich auch die Qualität leidet, wenn da nicht genügend Frauen gebucht sind. Und die Leute, die auch an Ballermann fahren, um im Bierkönig zu saufen, die gehen halt weiter zurück im Park. Bin ich froh, wenn ich sie nicht treffen muss.
Du hast dir gerade eben viele, viele Fans gemacht.
Ich habe jetzt nicht pauschal das komplette Publikum, ihr wart ja auch da, mit eurem hervorragenden Geschmack von Fave nur mal abgesehen. Aber das trifft doch die Masse. Die Masse sind doch die, die Helga brüllen und mit Gaffertape die Toilette, die Tixi-Klos zukleben.
Ich verstehe deinen Standpunkt absolut, nur ich glaube einfach, die sollten es einfach mal machen und dann schauen, was passiert. Nur die trauen sich nicht, das einfach mal zu machen. Einfach mal.
Das ist ja keine Indie-Veranstaltung. Das ist einfach mal eine Indie Lieberberg, wo jeder Cent vorab durchkalkuliert ist.
Ja, schon klar, aber ich glaube nicht, dass die deswegen weniger Tickets verkaufen würden, weil wegen den Headlinern dieses Jahr, komm schon. Ja, aber.
Ja, und man hat es ja auch heuer gesehen, ich habe vorhin Murder Capital, das hat nichts mit Frauen zu tun, aber auch, finde ich, eine der spannendsten neuen Bands momentan. Die spielen dann halt in der Arena Nachmittag um 15 Uhr irgendwas, weil du die auch nicht irgendwie, die kannst du nicht abends hinstellen, das verstehen die Leute nicht.
Also ja.
Was Max eben sagt, genau, das ist ja auch meine Meinung. Also bei Indie-Festivals ist es kein Problem und bei den großen Festivals ist ein Problem, was aber auch, glaube ich, schwer lösbar ist. Also ich bin sehr gespannt,
sollen sie halt, wie sie dann das sollen sie halt nächstes Popstars Jahr machen. Ja. Dann sollen sie halt Billie Eilish nehmen von mir aus, das dann nicht mehr Rock ist, aber...
Ja, aber die kriegst du für sowas, glaube ich, wieder. Die ist wieder too much. Die ist wieder, ich glaube, die muss hat es nicht nötig, bei Rock im Park zu spielen. Also musikalisch wird es ja inzwischen, die sind ja inzwischen relativ breit gefächert. Da ist ja auch für Rap und Hip-Hop Platz. Das ging, oder Scooter, also wenn der Scooter spielen können, dann kannst du alles machen.
Ich wollte vorher schon sagen, wenn Scooter bei Rock im Park spielen kann, dann kann auch Phoebe Bridgers auf der Center Stage um 20 Uhr spielen, ohne dass finanzielle Verluste drohen für die Veranstalter.
Also ich bin neugierig, was sie da sich nächstes Jahr ausdenken, weil es gab ja wohl schon eine Stellungnahme, dass sie sich des Problems bewusst sind oder auch der Verantwortung, die sie natürlich haben, und bin sehr gespannt auf das Line-Up im nächsten Jahr.
Ich finde es auf jeden Fall ganz wichtig, den Finger da in die Wunde zu legen, Bewusstsein zu schaffen für die Problematik, vor allem auch bei den Veranstaltern. Ich glaube dann immer, Sachen, wo man positiv überrascht ist, wie Murder Capital, das könnte dann Teil von so Package-Deals gewesen sein. Bei dem Booking ist es ja nicht so, dass jeder Künstler einzeln gebucht wird, sondern da werden ja häufig von den Labels und so weiter immer paar Acts im Paket sozusagen verkauft an die Veranstalter, aber who knows? Möchte jetzt auch nicht zu sehr herabwürdigen. Die Booker von Rock im Park, abgesehen von der Frauenquote dieses Jahres, geht einfach auf bessere Festivals, dann werdet ihr automatisch mehr Frauen finden. Weil Frauen in den letzten Jahren tatsächlich auch häufig die bessere Musik gemacht haben. Nicht nur in den letzten Jahren, natürlich schon immer.
Wir einigen besser, ja. Da wollte ich noch was sagen. Ich fand,
was mich,
die besseren Nirvana, könnte man sagen, waren Hole, oder zumindest die grungigeren waren Hole. Der bessere J-Pop war Patti Smith. Die besseren Sex Pistols waren die Slits. Man kann irgendwie bei allem die besseren Frauen finden im Vergleich zu Männerbands oder Männersängern.
Wir einigen uns einfach drauf, dass Melonball nächstes Jahr Headliner bei Rock im Park auf der Hauptbühne sind und dann passt es auch. Dann haben wir unseren Beitrag.
Dafür setzen wir uns jetzt ein. Olli, du hast es gehört.
Future Noise. Wir sind schon wieder fast am Ende unserer, ich glaube, fast bisher kürzesten Folge.
Endlich.
Und mir bleibt nur noch die Platten des nächsten Monats vorwegzunehmen. Am 1. Juli erscheint die erst zweite Guided by Voices dieses Jahres, Tremblers and Goggles by Rank. Die Woche drauf, am 8.7., kommen die Viagra Boys mit Cave World und Matrix sind zurück mit Form and Terror. Der 15.7. bringt Biba Doobie, die junge Pop-Grunge-Frau mit ihrem zweiten Album Beatopia, die neue Interpol, The Other Side of Make-Believe und die neue Trail of Dead. 11, Bleed Here Now, mag das ein Oasis-Wortspiel sein, wie auch die von uns bereits erwähnten, in der letzten Folge erwähnten Black Midi mit dem Album Hellfire. Auf den 22.7. freut sich der Philipp ganz besonders, denn dann kommt endlich Entering Heaven Alive von Jack White.
Und da hat auch Simon Geburtstag, Grüße.
Katastrophales lassen die Vorab-Singles auf das nächste Album schließen. The Kooks bringen 10 Tracks to Echo in the Dark. Die Durchstarter-Sportsteam aus Großbritannien, die sich mit Lady Gaga um den ersten Platz in den britischen Charts gestritten haben, bringen ihr zweites Album Gulp heraus. Und Ty Segall kehrt zurück mit Hello High. Am 29.7. folgt dann noch Jamie T mit The Theory of Whatever. Und uns bleibt eigentlich nur noch, euch fürs Zuhören zu danken. Und wir hören uns nächsten Monat wieder mit einigen der gerade genannten Platten und noch viel mehr. Macht's gut, bleibt gesund. Vielen Dank, Philipp.
Es war mir eine Freude.
Vielen Dank, Uli.
Gerne, gerne. Wir hören uns.
Macht's gut.
Ciao.
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 Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.